Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Diese Sendung, meine Damen und Herren, betrifft Sie alle, betrifft uns alle, denn wohnen müssen wir alle. Aber es ist nicht so leicht mit dem Wohnen. Wohnen ist teuer, es kostet Geld, es gibt zu wenig Wohnraum. Man muss überhaupt erstmal ein Dach über dem Kopf finden, womöglich. Man lebt leider nicht immer dort, wo man es eigentlich gerne möchte. Es gibt Bedingungen, die einen zum Wechseln der Wohnung veranlassen. Kurz die Idealvorstellungen meines Wohnens. Ortes und meiner Wohnsituation weichen oftmals ab von den Realitäten, die unser Leben uns so kredenzt. Andrea Stopp ist am Mikrofon. Ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Ausgabe der Lebenszeit. Sie wissen, in diesem Monat stehen Sie, meine Damen und Herren, im Mittelpunkt, denn wir fragen Sie regelmäßig, welche Lösung haben Sie? Heute eben, welche Lösung haben Sie persönlich gefunden zum Problem Wohnen? Und wir laden Sie sehr herzlich dazu ein, uns anzurufen, uns zu berichten, uns eine Mail zu schreiben über die Art und Weise, wie Sie wohnen, wie Sie Wohnraum gefunden haben, wie Sie ihn sich selber zurechtgemacht haben, wie die finanziellen Bedingungen sind und wie Sie für sich, für Ihre Familie, für Ihre Nächsten geschaltet und gewaltet haben, um dieses Problem in gewisser Form zu bewältigen. Die Politik macht sich Gedanken darüber, die Wirtschaft auch. Sie wissen das, entnehmen das immer wieder den Tageszeitungen und den Diskussionen. Heute fragen wir Sie, welche Lösung haben Sie zum Problem Wohnen? 00800 4464 4464, das ist unsere Telefonnummer. Ich wiederhole sie gerne nochmal. 00800 4464 4464, oder Sie schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne Ihre Telefonnummer dazu, dann haben wir eine Möglichkeit, Sie zurück anzurufen. Martina Pfaff ist am Telefon. Guten Morgen, Frau Pfaff.
Guten Morgen.
Frau Pfaff, ich stelle Sie kurz vor und daraus leiten sich interessierte Fragen ab. Sie sind in einer Baugruppe, allein der Ausdruck weckt schon Interesse, in der Baugruppe Kautschukstraße in der Genossenschaft Woge Köln EG. Jetzt erstmal, was ist eine Baugruppe, Frau Pfaff?
Eine Baugruppe sind Leute, die sich zusammenschließen, um gemeinsam eine Wohnung oder auch ein Haus zu bauen, unter Umständen ein Mehrfamilienhaus, ein wie auch immer, das ist, glaube ich, frei. Und wir sind jetzt konkret eine Baugemeinschaft, das ist das andere Wort, die als Genossenschaft organisiert ist, deswegen unter dem Dach der Genossenschaft Woge Köln.
Die Genossenschaften haben ja viele interessante Vorteile. Einer ist ja der, es gibt keine Gewinnerwartung, weil sie die Sachen selber organisieren. Eva, darüber aber sprechen, wie hat denn das angefangen? Wie sind Sie und aus welchen Gründen zu dieser Baugruppe und zu Ihrer Mitgliedschaft in der Genossenschaft gekommen?
Ja, also die Genossenschaft, die gab es schon. Die hatte sich Ende der 90er gegründet, als im Agnesviertel ein Haus, davor bewahrt werden sollte, von Investoren gekauft zu werden.
Das ist in Köln, das Agnesviertel?
Mhm. Genau. Und dann wir und wahrscheinlich die Mehrheit, die jetzt hier wohnt und in der Baugruppe ist, sind über das Netzwerk für gemeinschaftliches Bauen und Wohnen, was in Köln am Haus der Architektur angedockt ist, sind wir darüber dazugekommen. Dieses Netzwerk organisiert einmal im Jahr einen Wohnprojektetag, wo sich Wohnprojekte vorstellen können, wo Leute sich austauschen können, kennenlernen können und dann gemeinsam losziehen, aber auch politisch Einfluss nehmen können.
Also die Stadt wollte damals ein Wohn- und Geschäftshaus an einen, glaube ich, Investor verkaufen. Der hätte 150% des Verkehrswertes auch geboten. Und da sind Sie reingegrätscht als Genossenschaft.
Also die Genossenschaft, ja, damals war ich selber noch nicht Mitglied. Das heißt, ich kann das auch nur berichten, wie die anderen das erzählen. Damals hat diese Genossenschaft sich gegründet, um Geld aufzutreiben, den Preis an die Stadt zu bezahlen und damit zu ermöglichen, dass die Bewohner in den Wohnungen bis heute drin bleiben können.
Weil das Problem ist eben genau dieses, Sie haben es damit angesprochen, wenn es verkauft wird, da hat jemand natürlich Gewinnerwartungen, versucht die Miete natürlich nach oben zu setzen und das macht sehr vielen alteingesessenen Wohnungen oder die finanziell nicht potent sind, den gar aus. Das war die Situation damals.
Genau, das war die, und davor sollte das bewahrt werden. Damals gab es noch eine andere Rechtslage. Das heißt, jemand, der Geld in die Genossenschaft gab, ohne selber zu wohnen, hatte einen Zinsvorteil und hatte, glaube ich, auch einen steuerlichen Vorteil. Mhm. Das ist jetzt inzwischen geändert und abgeschafft, aber damals war das eine der Motivationen von oder die einfach Leute dazu brachte, Geld zu geben, ohne selber dort wohnen zu können.
Und Frau Pfaff, wie teuer oder wie billig ist denn das Wohnen jetzt dort für Sie als Mitglied dieser Genossenschaft Woge?
Ja, also ich wohne nicht in dem Haus, was damals in dem Viertel ging, sondern wir wohnen jetzt hier in einem Mehrgenerationenhaus, was wir auf einem Gelände in Köln-Nippes, wo eine Fabrik abgerissen wurde und wo auf einen Schlag jetzt gerade um die 1000 Wohnungen gebaut werden. Da haben wir eines der Grundstücke bekommen können in einem Auswahlverfahren und da wohnen wir jetzt in einem Mehrgenerationenhaus. Wir zahlen kalt jetzt 10 Euro pro Quadratmeter. Das hört sich nicht so richtig wenig an. Da muss man aber sagen, dass ein Drittel ist ungefähr der Grundstückspreis, den wir auch natürlich bezahlen mussten.
Aber dafür gehört er Ihnen auch anteilig?
Ja, also die Genossenschaft ist, oder wir sind als Gruppe Eigentümer, individuell bleiben wir natürlich Mieter innerhalb der Genossenschaft. Mhm.
Sie haben gerade gesagt, diese Baugruppen, die auf diesem, ich glaube, Klutgelände heißt das auch in Köln, im Stadtteil Nippes, gibt denn die Stadt oder gab die Stadt denn gerne diese Liegenschaften an Sie als Genossenschaft ab?
Also es gab einen Druck und dann einen politischen Willen, 10 Grundstücke an Baugruppen oder zunächst sogar nur 8 an Baugruppen zu vergeben. Und dann haben sich 20 Baugruppen beworben mit Konzepten, mit Ideen, was sie machen wollen, wer da wohnen soll, wie später die Aktivitäten sein sollen. Und anhand dieser Konzepte oder wir wissen nicht genau nach welchen Kriterien, aber auf jeden Fall wurden 10 Gruppen ausgewählt und wir waren glücklicherweise dabei.
Also es ist nicht unbedingt so, dass die Stadt sagt, also wir verkaufen natürlich an den, der am meisten bietet, weil das ist ja genau das Problem. Das und da werden wir gleich auch drüber sprechen mit meinem Gast hier im Studio, den stelle ich Ihnen, Frau Pfaff, dann auch gleich vor. Ich habe mich da ein bisschen kundig gemacht, das ist ja unglaublich, was alles innerhalb dieser Wohngenossenschaft da funktioniert. Essbarer Garten, Photovoltaik, barrierefrei, sie machen sehr viel in puncto Verträglichkeit in der Nachbarschaft und so weiter. Das klingt danach, als hätte man als Mieter wesentlich mehr Arbeit innerhalb einer solchen Genossenschaft und schließt nicht nur seine Wohnungstür auf und dann auch wieder zu in der Anonymität. Ist das so? Sind Sie da sozial viel stärker eingebunden?
Ja, das war auch das Ziel. Das heißt, wir haben auch versucht, uns als Gruppe so zu finden mit Leuten, die genau dieses Interesse haben, gemeinsam zu wohnen, eine Gemeinschaft, eine Nachbarschaft zu bilden und nicht einfach die Tür hinter sich zumachen. Mhm. Aber natürlich heißt es auch, wir haben nicht einfach eine Wohnung, die fertig ist, von einem Investor gekauft, sondern wir haben natürlich selber eine Planungsphase, eine Bauphase gehabt. Da muss man sich abstimmen, Entscheidungen treffen und wir versuchen, die auch im Konsens zu treffen. Das heißt, niemanden zu überstimmen, sondern alle mitzunehmen und so lange eine Lösung zu finden, bis die für alle gut ist.
Aber dafür haben Sie eben jetzt auch die Sicherheit, dass da nicht eines Morgens ein Brief im Postkasten liegen kann mit der entweder Bitte auszuziehen oder der drastischen Preiserhöhung. Das ist das, was Sie auf der positiven Seite haben.
Ja, genau. Mhm. Das heißt, das lebenslange Wohnrecht, das ist im Genossenschaftsrecht schon vorgesehen. Also das ist Teil der Genossenschaften. Das andere ist, dass wir die Kostenmiete natürlich selber, also wir rechnen aus, welchen Geldbedarf wir haben und daraus ergibt sich die Miete. Das heißt, alle beteiligen sich letztlich an den Kosten des Gesamtstücks.
Frau Pfaff, das ist schön, dass Sie uns das erzählen, weil das ist jetzt ein Beispiel eben dafür, wie wir als ganz normale Bürger Lösungen finden können für unser individuelles Wohnen. Ich muss es jetzt mal sagen, Problem, hoffentlich ist es nicht immer ein Problem. Sie haben es auf diese Weise gelöst und ich finde das ganz interessant, dass diese genossenschaftliche Selbstorganisation, das wird schon gewürdigt. Ich glaube, seit 3 Jahren ist das ein immaterielles Kulturerbe sogar.
Ja, genau, das wissen viele gar nicht. Ich glaube, es ist sogar, wenn ich recht informiert bin, das erste deutsche immaterielle Kulturerbe, was bei der UNESCO.
Na holla.
eingetragen ist. Ja, interessant.
Die Augenbrauen gehen hoch bei meinem Gast hier im Studio in Köln, Gisela Schmidt. Frau Pfaff, Sie bleiben bitte am Apparat. Ich stelle Ihnen Gisela Schmidt vor. Sie ist von Hause aus Diplom-Ingenieurin für Architektur und Stadtplanung, tätig als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung der RWTH, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen. So heißt es genau. Herzlich willkommen, Frau Schmidt. Schön, dass Sie da sind. Und dass Sie ein wenig uns heute zur Seite stehen, die Lösungsvorschläge, die von unseren Hörerinnen und Hörern kommen. Sie haben es ja gerade mitbekommen. Ich lade Sie dazu ein, dass Sie die vielleicht ein wenig kommentieren und einordnen. Wie wohnen Sie denn eigentlich, Frau Schmidt?
Ja, schönen guten Morgen. Ich wohne ganz konventionell, Doppelhaushälfte im Eigentum.
Muss man sich da entschuldigen dafür, dass es ganz konventionell ist? Wir haben ja gerade ein eher unkonventionelles Modell gehört.
Nein, ich glaube, man muss sich nicht entschuldigen, aber jetzt in dem Kontext mit den Baugruppen, die sich sozusagen selber auf den Weg machen und neue Lösungen suchen, ist es eben eine konventionelle Lösung, im Eigenheim zu wohnen oder eben zur Miete zu wohnen.
Was ja heute zunehmend unerschwinglich wird, also das ist eine Doppelhaushälfte aus den 30er Jahren. Wenn Sie da heute das erwerben würden, würde es wahrscheinlich das Mehrfache kosten.
Ja, also ich denke, wir haben das vor 25 Jahren erworben und da war das bezahlbar. Ich denke, so für den Mittelstand bezahlbar, wo ich mich mal einordnen würde. Und ich glaube, dass wir in der Lage das heute gar nicht kaufen könnten.
Sagen Sie dann, wie vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer, ach komm, lass uns lieber dort bleiben, auch wenn Sie vielleicht das Herz oder der Beruf woanders hinzieht und Sie sagen, ich möchte eigentlich die Freiheit haben, leichter zu wechseln, meinen Wohnraum. Aber kriege ich sowas Vergleichbares überhaupt wieder?
Also ich glaube, das ist für viele in den wachsenden Großstädten heutzutage wirklich ein Punkt, dass die Menschen immer immobiler werden, weil die Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt heutzutage eigentlich kaum eine Verbesserung darstellen, es sei denn, man legt unglaublich viel Geld obendrauf.
Wobei das Ganze, worüber wir heute sprechen, Frau Schmidt, ja doch ein städtisches Problem ist. Also wenn wir Wohnungsnot und Wohnungsknappheit beklagen, dann reden wir eigentlich über städtische Wohnverhältnisse.
Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Also man kann heute eigentlich nicht von dem Wohnungsproblem reden, weil es regional völlig ausdifferenziert ist. Und in den wachsenden Großstädten ist das Problem eben, dass die Preise nach oben galoppieren und dass viele, also mit niedrigem Einkommen, aber auch heute schon die Mittelschicht, dort eigentlich keinen neuen Wohnraum findet. Wobei hingegen in ländlichen Regionen zum Teil es genau umgekehrt ist, dass in den Regionen gibt es Abwanderung. Und da haben das Wohnungsproblem dann oft die Eigentümer, die Wohnungsleerstand haben.
Die haben dann Leerstand, weil viele abwandern, weil sie die Infrastruktur und die Versorgung aus der Stadt. Frau Pfaff, die Sie uns ja noch hören, Martina Pfaff, und an der Stelle will ich nochmal Sie, meine Damen und Herren, die Sie uns zu Hause oder unterwegs zuhören, einladen. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen mit dem Wohnungsmarkt und wie Sie damit umgehen. 00800 4464 4464, die Telefonnummer. Meine drei Kolleginnen und Kollegen nehmen Ihren Anruf auf und reichen ihn rasch weiter hier in die Regie und damit kommen Sie dann zu uns in die Sendung. Martina Pfaff, käme ein Leben auf dem Lande für Sie in Frage?
Vermutlich nicht, nein. Wir haben uns sehr bewusst für die Stadt entschieden und hatten damit das Problem seit vielen Jahren, dass wir keine Chance haben, irgendwie eine Sicherheit fürs Alter zu schaffen. Ich glaube, das war die Hauptmotivation. Wir haben eigentlich eine ganz schöne Wohnung gehabt, waren aber zum einen nicht sicher, ob wir, die lag ohne Aufzug in einem sehr schönen Altbau weit oben. Das eine und das andere war, dass nach und nach man merkte, dass die Wohnung mehrfach verkauft wurde und wir nicht wussten, wie lange wir da womöglich noch drin bleiben können. Insofern haben wir uns entschieden, in der Stadt zu bleiben. Und ich glaube, die meisten jetzt bei uns im Haus hatten diese Entscheidung für sich auch getroffen.
Wie viele Familien wohnen denn eigentlich unter Ihrem, wenn ich das mal so sagen darf, Dach? Sind da auch noch so die klassischen Kernfamilien dabei?
Ja, das gibt die klassische Kernfamilie, es gibt Patchwork-Familien, es gibt alleinstehende Senioren, das gibt also eigentlich so ein bisschen alles und wir sind 12 Parteien.
Das, Frau Schmidt, das geht ja dann, wenn man so ein großes Areal hat, wo man den Wohnraum entsprechend zuschneiden kann. Aber im Normalfall, diese Kernfamilie, von der wir gerade reden, die gibt es ja eigentlich kaum mehr. Das sind ja relativ wenige.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Problem auf dem städtischen Wohnungsmarkt oder auf dem Wohnungsmarkt überhaupt. Dass die Masse der Wohnungen, die wir heute haben, und das sind 42 Millionen Wohnungen, die sind eigentlich in einer Zeit entstanden, wo man für die klassische Kernfamilie geplant hat, also 3 oder 4 Zimmerwohnungen. Die Wohnungen sind meistens sehr funktionalisiert, also Küche, Bad, Essen, Wohnen, kleines Kinderzimmer. Und das ist auch ein Punkt, dass die Wohnform dann heute nicht mehr auf jeden Lebensstil passt. Und ja, da gibt es dann so eine Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage. Ja. Und dieses Nicht-Passende ist dann für viele auch die Motivation, nochmal anders zu gucken, nochmal anders zu suchen. Das ist
auch interessant, weil ja auch nicht nur in der Stadt Singles oder Alleinstehende viel Wohnraum haben, weil sie den Schritt scheuen, auf kleineren Wohnraum auszuweichen, um den größeren für eine Familie freizumachen. Weil auch die sagen, so günstig komme ich da eigentlich nicht mehr dran, außerdem bin ich es ihr gewöhnt.
Ja, also das ist, denke ich, ein Grund, nicht zu wechseln ist, weil man sich im Augenblick gerade in diesen angespannten Märkten eigentlich nicht verbessern kann. Das andere ist natürlich so, dass auch Wohnen im Alter und Wohnen alleine, die Menschen haben auch Hobbys. Die Menschen geben die Hobbys auch nicht auf, nur weil sie 70 sind. Und
brauchen auch Platz.
Die wollen auch diesen Platz haben. Ja, und insgesamt sind wir schon auch eine Gesellschaft, also bei aller Wohnungsnot, die sehr auf einem sehr hohen Standard lebt. Also
eigentlich klingt das ja auch gut, 42 Millionen Wohnungen bei gut 80 Millionen Einwohnern. Das sind also 2 in eine, müsste es funktionieren, aber so leicht ist es eben nicht. Ganz kurz noch, weil wir Martina Pfaff von der Baugruppe Kautschukstraße der Genossenschaft Woge Köln noch am Apparat haben. Was halten Sie denn von diesen genossenschaftlichen Modellen? Sind das Einzelfälle, die relativ schwer zu realisieren sind oder gewinnt das Raum? Ist das wirklich ein tragbares, konkretes Projekt, vielleicht auch mit Vorbildcharakter für viele andere?
Also ich denke, das ist...
Frau Pfaff, Sie haben gleich das Wort. Wir hören erstmal kurz Frau Schmidt noch.
Ja, ich denke, das ist ein wachsendes Segment, was über die letzten 20, 25 Jahre sich immer stärker entwickelt hat. Diese Genossenschaftsneugründungen waren am Anfang nicht so ganz einfache Verfahren. Da hat es sich eben bewährt, dass es jetzt so Dachgenossenschaften gibt, die eben so Starthilfe für diese neuen Projekte darstellen.
Frau Pfaff, ich muss Sie gerade noch mal um eine Sekunde Geduld bitten. Detlef Krüger ruft uns an, ich glaube aus Berlin. Herr Krüger, was möchten Sie beitragen?
Ich möchte beitragen, dass ich kein Berliner mehr bin. Ich bin jetzt Leipziger, weil es steht hier ein bisschen.
Genauso hören Sie sich auch an, ja.
Alles klar. Was man schön sagen will, die Genossenschaftssache finde ich sehr gut. Also Wohnungsbaugenossenschaften, das ist schon super. Wie gesagt, ich würde jetzt als Vorschlag sehen, die Berliner Nummer, aber richtig radikal für Gesamtdeutschland, ein Mietdeckel für die nächsten 5 Jahre. Aber richtig fett und auch mal richtig auch gesetzlich durchgesetzt von die Leute, die da was zu sagen haben.
Würden Sie davon profitieren in Leipzig bei Ihrer Wohnsituation?
Im Augenblick, wir leben hier super. Ich habe eine Miete, einen relativ privaten Vermieter jetzt. Der hat das alles kulant im Griff. Wir haben relativ kulante Mieterhöhung. Wo es, wie gesagt, ich hatte eine Wohnung in Berlin, die hat mal 333 Euro gekostet. Mein Bruder sagt, die Miete senkt, aber das ist auch schon 10, 15 Jahre her. Die kostet jetzt 700 Euro und ein paar zerquetschte, glaube ich, oder noch mehr.
Weit übers Doppelte.
Ja, wie gesagt, wir waren früher GSW. Wir wissen, wo GSW gelandet ist. Und ich würde komplett diese ganzen Vonovia und wir Deutsche Wohnen,
ja,
die würde ich komplett rausfeuern.
Okay.
Ich würde die gesetzliche Grundlage ausnutzen, dessen Grundgesetzsache, Punkt.
Wäre Ihr Tipp, der Tipp von Detlef Krüger. Wir sprechen gleich auch mit Gisela Schmidt hier bei mir im Studio über dieses Instrument Mietpreisdeckelung, wie es ja in Berlin funktioniert. Herr Krüger, danke. Frau Pfaff, wir haben nur noch 40 Sekunden bis zu den Nachrichten. Wir danken Ihnen vielmals, dass Sie uns berichtet haben aus Ihrer Baugruppe. Das heißt, Sie denken überhaupt nicht daran, diese Baugruppe zu verlassen?
Mit Sicherheit nicht, nein. Vielen Dank auch.
Gut, umgekehrt vielen Dank, dass Sie uns darüber erzählt haben. Meine Damen und Herren, diese Ausgabe der Lebenszeit gehört Ihnen. Wir fragen Sie und meinen das ernst. Welche Lösung haben Sie? Rufen Sie uns an. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine rasche Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten hören wir uns wieder. Wie haben Sie Ihr persönliches Wohnproblem gemeistert oder was haben Sie vor, um akzeptabel, zu akzeptablen Preisen in schöner Umgebung mit der entsprechenden Infrastruktur zu wohnen, für sich selbst alleine oder in der Familie, in der Partnerschaft oder in einer Genossenschaft? Erzählen Sie und berichten Sie uns davon. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer, die Ihnen kostenfrei zur Verfügung steht. Das Problem, über das wir reden heute, da ist das Problem Wohnen. Und unsere Frage an Sie, welche Lösung haben Sie? Wir telefonieren mit Bad Belzig, Kreisstadt in Brandenburg. Herr Wandel, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Richard Wandel, ich darf unseren Hörerinnen und Hörern erklären und ein bisschen erzählen, wer Sie sind und was Sie machen. Sie sind Tischlermeister und Sie stellen, und das ist der Grund, warum wir Sie anrufen, Sie entwerfen und bauen und gestalten, allgemein sagt man das, beweglichen Wohnraum. Was machen Sie genau? Was stellen Sie her, Herr Wandel?
Also ich baue Bauwagen, so ist es ja im Sprachgebrauch. Im Prinzip sind es Wohnwagen, aber es irritiert manchen. Ja, und Bauwagen zum Wohnen. Hm. Und da habe ich vor 5 Jahren mit begonnen. Ich habe einen Freund unterstützt, der hat sich eingebaut. Und dabei habe ich festgestellt, dass das ein weites Feld ist, ja, und braucht also viel Wissen. Ich habe mir das angeeignet und da dachte ich mir so, das mache ich jetzt beruflich.
Kann man beruflich.
Ich habe eine Berufung gefunden.
Mhm. Kann man auch Geld damit verdienen. Diese Bauwagen, Herr Wandel, die kennen wir ja alle. Das sind so eher jetzt nicht optisch nicht besonders ansprechende Kästen. Und die Bauarbeiter suchen da Schutz vor Regen und Hagel und Sturm und können sich ihren Kaffee da drin machen. Und Sie haben die jetzt optimiert. Wie sehen denn solche Bauwagen aus? Kann man denn darin wirklich leben und wohnen und nicht nur für 2-3 Tage oder eine Woche?
Ja, also äußerlich, was die Farbgestaltung anbetrifft und die Fensteranordnung, ist natürlich Kundenwunsch. Im Prinzip ist es ein Wohnwagen, der hat sehr dicke Wände zwischen 17 und 20 Zentimeter, also entsprechend gedämmt, energiesparsam, hat also überhaupt nichts mit dem klassischen Bauwagen zu tun, wo die Bauarbeiter Tee trinken. Ist beheizbar, ganzjährig bewohnbar, eben alles auf kleinstem Raum und dadurch verbraucht er halt wenig Leistung, was das Heizen anbetrifft.
Ist auch eine Dusche drin?
Da ist Dusche drin, also ein komplettes Bad auf engstem Raum, eine Komposttoilette, da wird Urin und Feststoffe werden getrennt, sodass der Feststoff direkt auf dem Kompost landet und der Urin wird ins Netz abgegeben. Also eine ganz saubere Sache. Wassertoiletten sind stärker keimbelastet als so eine Trockentoilette.
Aha. Das Ganze wäre ja kein Wohnwagen oder kein Bauwagen, wenn es nicht auf Rädern stünde. Das heißt, man bleibt immer auf Rädern.
Man bleibt immer auf Rädern, genau.
Und das hat den Vorteil, dass man eben auch woanders hinfahren kann.
Man kann woanders hinfahren, genau. Man kann umziehen. Man braucht natürlich in meinem Fall jetzt, weil ich baue Wagen, die sind 3 Meter breit, was ein besseres Raumgefühl erzeugt und auch die dicken Wände möglich macht. Da muss der Wagen dann auf den Tieflader, Buckepack über mehrere hundert Kilometer. Wenn man jetzt nur von einem Dorf ins andere zieht, kann man das
mit dem Traktor,
in Absprache mit der Polizei etc., kann man den Transport auf eigener Achse bewerkstelligen. So,
also Herr Mandl, wohnen Sie auch in so einem Ding?
Ein richtiges Apartment.
Ein Apartment.
Zwischen 18 und 26 Quadratmeter groß.
Aha. Ja, das ist ja größer als mancher Wohnraum, den man so hat. Aber Sie wohnen, Richard Wandl, nicht selber in einem solchen Bauwagen. Sie haben ein gemütliches Einfamilienhaus.
Ich habe zu Testzwecken in meinem Prototyp jetzt 2 Jahre gewohnt, also kontinuierlich geheizt, Winter durchgelebt und habe natürlich einen festen Wohnsitz, weil das Problem Bauwagen und Wohnen, das wissen viele, das funktioniert noch nicht wirklich. Es gibt Ausnahmen, aber die sind sehr beschränkt. Und ich arbeite daran, denn das Wohnen im Bauwagen, ja, den auch den Baubehörden nahezubringen, dass das eine feine Sache
ist. Ja, weil das Problem ist ja, der muss ja irgendwo stehen. Und ich kann ja nicht einfach dann auf dem Parkplatz von Supermarkt meinen Baumarkt hinstellen und dort dann wohnen. Wo stellen denn Ihre Kunden diese Bauwagen hin, diese Wohnwagen?
Also, erstmal kann man den Wagen überall aufstellen, da wo er hinpasst. So, das ist die Frage, ist jetzt die Nutzung des Wagens. Also eine Wohnnutzung ist erstmal noch ein heißes Eisen, beziehungsweise ist Tabu. Aber wer sich so einen Wagen zum Beispiel in den Garten stellt, um Gäste unterzubringen oder die Kinder, wenn sie aus dem Haus sind, zu Besuch kommen, die übernachten da oder als Sommerlaube auf dem Pachtgrundstück. Oder Projekte, Gemeinschaftsprojekte, die unter besonderen Bedingungen halt gemeinschaftlich wohnen und wo jeder seinen Wagen mitbringt. Da gibt es viele Plätze, die werden geduldet. Und das sind so erstmal die Möglichkeiten. Oder Geschäftsleute, die sich ein Büro einrichten am Grün oder eine Kindertagesstätte, die im Waldkindergarten.
Das Abenteuer dann mit garantiert. Herr Wandl, bleiben Sie kurz bitte noch am Apparat. Gisela Schmidt ist ja weiterhin bei mir im Studio. Sie ist unser fachlicher, professioneller Beistand von der RWTH Aachen, Diplom-Ingenieurin für Architektur und Stadtplanung. Was halten Sie von dieser Idee? Ich glaube, das läuft ja unter diesem Begriff auch Tiny Houses, oder ist das wieder eine andere Sparte?
Ja, also Tiny Houses sind eben kleine Häuser, und was Tiny Houses und Bauwagen gemeinsam haben, ist eben die reduzierte Fläche. Und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass unsere Wohnvorstellungen sehr vielfältig sind, und ich glaube, es gibt eine Nachfrage, weil es Leute gibt, die mit dieser reduzierten Fläche gut zurechtkommen. Der Unterschied zwischen einem Bauwagen und den Tiny Houses sind dann die Räder. Also das ist halt ja die Idee des mobilen Wohnens. Das gab es auch früher schon in den USA, also Mobile Homes, wo die Leute halt ihre Häuser mitgenommen haben, wenn sie sich beruflich verändert haben. Und eigentlich eine gute Idee, weil das Wohnen ja sonst immobil ist und immer nicht da das ist, was man sucht, und dann kann man es mitnehmen. Den Punkt haben Sie aber schon angesprochen, die müssen auch irgendwo stehen, diese Bauwagen. Das heißt, das ist, glaube ich, rechtlich noch nicht so schwierig. Richtig
und das schreiben, Frau Schmidt, das schreiben auch viele Hörer. Simon Mathiesen sagt zu diesem Gebiet Tiny Houses, das mag wohl in Deutschland das kontroverseste Thema sein, denn das Problem sind die Baugenehmigungen, dicht gefolgt von der Zulassungsbeschränkung, Klammer auf Handwerkskammer für Handwerker. Hier gibt es noch viele Hürden. Also das Thema Tiny Houses bietet viel Diskussionsstoff weit ab von der eigentlichen Herstellung und Nutzung. Also es ist ein eigenes Thema, diese kleinen Häuser. Richard Wandl, wenn Sie an Ihren letzten Kunden denken, was war das für ein Mensch? Für welchen Zweck hat der einen solchen Wohnwagen sich bei Ihnen bauen lassen?
Ja, der letzte Kunde, das war jemand, der sich so einen Wagen in den Garten gestellt hat und wenn die Tochter zu Besuch kommt, dass sie untergebracht ist, weil sie hat sich räumlich verkleinert und Kinder waren aus dem Haus. Ja, und eben im Sommer um noch ein Domizil zu haben mit einer Terrasse außen vor, wenn der Besuch kommt, dass einfach Platz ist und es sieht auch schön aus, so ein Wagen.
Ist aber eigentlich dann eher ja eine Bereicherung eines vorhandenen Wohnraums als eine Lösung. War schon mal einer unter Ihren Kunden, der gesagt hat, ich habe meine Wohnung verloren, ich muss gucken, wo ich unterkomme, ich brauche jetzt so ein Ding, weil ich sonst nichts habe?
Nein, also wer seine Wohnung verloren hat, der kommt bestimmt nicht zu mir. Das muss wohl überlegt sein und braucht einen Prozess, sich halt auch einzuschränken. Ne? Okay. Weil so plötzlich von 50 auf 20 Quadratmeter umzusteigen, das will wohl überlegt sein. Und meine Wagen sind jetzt nicht gerade preiswert.
So. Wollen Sie mal kurz über den Daumen eine Größenordnung geben? Womit muss man da rechnen, wenn man sowas kauft?
Also es gibt Anbieter, ganz unterschiedliche Anbieter. Bei mir fängt es bei 45.000 Euro etwa an. Und nach oben gibt es ja bekanntlich keine Grenzen. Mhm. Hat auch viel mit der Technik zu tun, wenn jemand völlig autark leben will, also mit Sonnenstrom und ja. Sonnenenergie und Holzheizung, dann kommt man schon zu 80.000. Mhm. Und natürlich auch der Anspruch, was Küche und Bad anbetrifft, ja, es gibt nach oben keine Grenzen.
Und nach unten gibt es keinen Keller, aber das macht den Charme eines solchen Bauwagens aus. Richard Wandl in Bad Belzig in Brandenburg baut Bauwagen, Wohnwagen, betreibt dort eine Manufaktur. Vielen Dank, dass Sie uns berichtet und erzählt haben, wie es bei Ihnen aussieht und wie es funktioniert. Danke für das Gespräch und wir schalten jetzt in die Eifel zu Petra Klink. Erzählen Sie uns, berichten Sie uns über Ihre Wohnsituation, Frau Klink.
Ja, guten Tag. Ich bin das Gegenteil von Tiny Houses. Ich möchte meine Leidenschaften frönen, also malen, Musik machen, töpfern.
Sie brauchen Platz.
Richtig. Ich habe also 130 Quadratmeter für mich alleine zum Wohnen, dann eine Werkstatt von 90 Quadratmeter und Kuhstallscheune und alles ohne Tiere.
Wie können Sie das denn alles finanzieren? Das klingt ja nach Anwesen.
Ja. Das ist ein ganz kleiner alter Bauernhof in einem kleinen Eifeldorf, der dort völlig heruntergekommen rumstand. Die Vögel wohnten oben im Dachboden. Es wurde einfach eigenhändig gebaut mit Freunden und die natürlich dann versichert waren und so weiter. Das darf man ja. Und so gibt es viele Gehöfte in der Eifel, die einfach leer stehen. Die Dörfer bluten aus. Aber man kann ja mit relativ wenig Aufwand viel Wohnraum gestalten, wenn man keine großen Ansprüche hat an Komfortabilität.
Wie haben Sie denn vorher gewohnt, Frau Klink?
In einer Dreizimmerwohnung gemietet.
Sind Sie jetzt glücklicher?
Ja. Also.
Fehlt Ihnen die Stadt nicht?
Nein, ich fahre in die Stadt, also Stadtanbindung ist so, man braucht einen Pkw auf dem Land, das ist natürlich dann fürs Alter, das wäre das nächste Thema, wie macht man es dann? Man fährt so 40 Minuten in die Stadt.
Aber so ärztliche Versorgung, das ist ja immer ein Thema, wenn viele sagen, naja.
Ärztliche Versorgung ist 10 Minuten.
Also das funktioniert.
9 Kilometer.
Ja, ja. Sie haben gerade gesagt, Sie haben das selber gebaut, also zumindest renoviert.
Ja.
Das heißt, Sie zahlen jetzt keine Miete. Sie haben,
richtig,
wie Eigentum ist das jetzt?
Das ist jetzt Eigentum und immer so Schrittchen für Schrittchen in Handarbeit gemacht. Es ist kein modernes Wohnen. Also es hat zwar eine Zentralheizung, die von dem Betrieb reingebaut worden ist und ist ein Elektriker, hat das hier elektrifiziert. Aber so richtig modern wohnt man hier nicht.
Frau Klink,
das ist ein bisschen abenteuerlich.
Das ist jetzt abenteuerlich. Das ist jetzt Ihre Lösung, die Sie gefunden haben. Wem würden Sie diese Lösung nicht empfehlen?
Leute, die zwei linke Hände haben, die körperlich nicht fit sind. Und wenn man hier alt werden will, das wollte ich aber nochmal sagen, diese Dorfgemeinschaft ist eigentlich der Grund, warum man hier schön lebt. Es ist eine Nachbarschaftshilfe da, es gibt Gemeindeschwestern, es gibt ein kleines Autochen, das rumfährt und die alten Leute versorgt. Es gibt Essen auf Rädern, das hier rumfährt. Also es sind viele alte Leute im Dorf und viele junge Familien.
Petra Klink hat zwei rechte Hände und bleibt jung in ihrem Anwesen in der Eifel. Danke, dass Sie uns erzählt und berichtet haben, Frau Klink. Gisela Schmidt macht sich eifrig Notizen, die werden wir dann gleich zusammenfassen. Erstmal hören wir in Hannover nach bei Bärbel Kunze. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sie haben ein Dach über dem Kopf. Wie sieht das aus?
Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe eine wunderschöne 2,5-Zimmer-Wohnung mit ungefähr 47 Quadratmetern.
In der Stadt?
Ich bin mit 10 Minuten zu Fuß zur City. Mhm. Und das Glück habe ich mir vor 18 Jahren auch körperlich mit erarbeitet, weil ich in einer Wohnungsgenossenschaft wohne, also eine Genossenschaft, die wirklich keinen Profit macht. Mhm. Und das heißt, dass ich in diesen 18 Jahren einmal eine 20-Euro Mieterhöhung hatte und jetzt bei 326 Euro bin für die Wohnung.
Das ist traumhaft für viele, einen solchen Mietpreis, denn mittlerweile ist es ja so wirklich.
Heizung.
Ja, man gibt ja schon bis zur Hälfte des Gehaltes im Schnitt aus für das Wohnen, kann Frau Schmidt vielleicht gleich dann auch noch was sagen. Das heißt, sagen wir mal, Sie sind sicher und Sie werden dort auf jeden Fall bleiben, weil vergleichbar Günstiges in einer so guten Stadtlage werden Sie nie wieder bekommen.
Ja, also vermutlich, weil es gibt hier ganz in der Nähe noch ein wunderschönes Fabrikgelände, ein ehemaliges Fabrikgelände aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts. Und wo auch das erste Kino von Hannover gebaut wurde, ein Riesending mit 1500 Plätzen. Das ist im Krieg ein bisschen zerbombt worden, ist dann von einer Firma übernommen worden. Und die geht jetzt zum Jahresende raus.
Wir fragen, Frau Kunze, verzeihen Sie, dass ich Ihnen ins Wort falle. Wir fragen Frau Schmidt mal, sind das ja Glückstreffer, das, worüber die Hörerin Bärbel Kunze gerade berichtet, sind das Glückstreffer? Oder ist das mittlerweile schon gang und gäbe, dass man doch die Möglichkeiten hat, sich in städtische Genossenschaften sozusagen einzukaufen?
Also ich würde sagen, das sind nach wie vor Nischen, aber die Wege dorthin sind irgendwie besser beschrieben und besser organisiert. Und wenn man sich dafür interessiert, gibt es eigentlich in jeder Stadt Anlaufstellen, die einen beraten. Und und dann ist natürlich immer noch die Frage, ob man gerade ein passendes Objekt findet, ob man eine passende Gruppe findet.
Ja, das ist klar. Also muss man recherchieren.
Genau, und ist manchmal auch ein bisschen zeitintensiv. Also es ist jetzt nichts für diese Dringlichkeitsfälle, die von heute auf morgen irgendeine neue Wohnung suchen. Aber im Grunde genommen ist es, glaube ich, ein Weg, den man wählen kann. Man braucht dann halt ein bisschen Zeit und ein bisschen Geduld.
Kurzer Blick bei der Gelegenheit, ich habe es gerade angesprochen, nochmal in die Statistik. Ja. Wie ist das, die Kosten, die Wohnung aufsaugt von meinem Verdienst? Wie haben wir uns das vorzustellen in etwa?
Also so eine Faustformel ist, dass man so sagt, im Augenblick sind das vielleicht 30% des Nettohaushaltseinkommens. Es war mal also deutlich weniger. Das steigt seit Jahren an. Und es ist aber schon abhängig von dem Haushaltstyp auch. Und da ist es dann eben so, dass leider die, die eigentlich ein niedriges Einkommen haben, wie zum Beispiel Alleinerziehende, zum Teil über 50%.
Die geraten dann an den Rand auch ihrer Existenzfähigkeit, womöglich. Ne? Frau Kunze, dürfen wir uns bei Ihnen ganz herzlich bedanken nach Hannover. Man hört bei Ihnen im Hintergrund Kinder. Sie rufen uns aus Ihrer genossenschaftlichen Wohnung an?
Ja, ich wollte aber noch was dazu sagen, weil meine Genossenschaft versucht verzweifelt, irgendwo neue Häuser aufzutun und ist dazu nicht in der Lage, weil hier mittlerweile die Mieten, die Kaufpreise dermaßen gestiegen sind, dass wir uns das schlicht nicht leisten können, neuen Wohnraum für andere glückliche Leute zu schaffen. Und infolgedessen möchten wir jetzt gerne dieses Fabrikgelände für gemeinnützigen Wohnraum haben, aber leider hat es ein Investor sehr überteuert gekauft und der will da jetzt nur 30% Sozialwohnungen reinbauen.
Also das ist immer wieder ein Kampf, auch im Kleinen. Frau Schmidt, gibt es diese Wohnraumschnäppchen in der Stadt noch, zum Beispiel auf so alten Fabrikgeländen? Wir haben es vorhin ja auch von diesem Klutgelände, ist ja auch eine ehemalige Fabrik. Gibt es die noch oder ist das auch schon ausgereizt?
Also ich denke, die Situation ist schon eine andere als noch vor 15 oder 20 Jahren, also wo man dann auch in der Stadt diese Schnäppchen bekam. Heute ist es natürlich so, da wo ein angespannter Markt ist, hat man Konkurrenten und das sind dann häufig Investoren, die dann auch aus so einer Fabrik dann lieber ein Restaurant oder ein Kulturzentrum
oder ein Hotel, ne?
Oder eben Loftwohnungen machen. Das ist dann so, dass es, da haben wir ja eben schon drüber geredet, wenn es städtische Grundstücke sind, dann kann man natürlich auch nicht nach Bestpreis, sondern nach Konzept vergeben.
Frau Kunze, nochmal Dank nach Hannover, auf Wiederhören. Bitte hören Sie weiter die Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Wir schalten nach Niedersachsen, Brigitte Hansen dort am Apparat. Frau Hansen, welche Lösung haben Sie für welches Problem des Wohnens gefunden?
Ja, bei uns ist das Ganze ja im ländlichen Raum angesiedelt. Wir haben hier 50% Menschen in unseren beiden Dörfern wohnen, die über 50 Jahre alt sind. Und wir haben hier in unserem ländlichen Raum natürlich eine sehr schlechte Infrastruktur. Die Schulen werden geschlossen. Und eine dieser Schulen möchten wir jetzt gerne zum Wohnen im Klassenzimmer umgestalten. Die älteren Menschen sind durchaus interessiert, ja, jedenfalls die jüngeren Älteren, das heißt also so 60 plus, die sich sagen, warum soll ich dann im Alter ein großes Haus und einen großen Garten bewirtschaften, wenn ich in einer kleinen Wohnung auch glücklich sein kann, vor allen Dingen in Gemeinschaft glücklich sein kann. Und ich hoffe sehr, wir müssen natürlich nach einem Investor suchen, nach einer Baugenossenschaft zum Beispiel, dass wir das verwirklichen können. Also wir haben seit Monaten dieses Objekt jetzt im Auge. Wir können dort
neun
Wohneinheiten
schaffen. Das ist eine leerstehende Schule,
Frau
Hansen, das ist eine leerstehende Schule?
Die Schule wird jetzt ist jetzt geschlossen worden und steht ab August dann leer und müsste dann für 1,3 Millionen Euro umgebaut werden. Das hört sich viel an, aber ich denke, es gibt gute Fördermöglichkeiten. Das Ganze muss im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus erfolgen, weil die Einkommensstruktur hier im ländlichen Raum einfach so ist. Die Menschen sich nicht hohe Mieten leisten können, auch nicht, wenn sie aus einem Haus ausziehen, denke ich, denn da stehen ja dann doch oft Kinder dahinter, die das dann gerne erben möchten und denen möchte man das ja auch nicht verwehren.
Frau Hansen, Sie sagen wir. Ist das eine private Initiative oder wer hat sich da jetzt zusammengeschlossen?
Also wir haben seit einiger Zeit so eine kleine Bürgerinitiative gegründet und versuchen das jetzt als Gruppe umzusetzen und haben verschiedene Baugenossenschaften angesprochen und Investoren und sind eigentlich immer noch hoffnungsfroh, dass es klappt, denn dieses Konzept halten wir für hervorragend. Die Kita liegt gegenüber. Man kann in diesen neuen Wohneinheiten zum Beispiel jemanden unterbringen, der alleinerziehend ist und das Kind ist dann wunderbar abgesichert durch einige Omas, also 5 für Senioren, 5 Wohneinheiten, 4 für nicht so alte Menschen.
Frau Hansen, das klingt gut.
Das hört sich toll an.
Das hört sich toll an. Sie können uns ja mal schreiben, ob Sie dann diese 1,3 Millionen da zusammenbekommen und wie das dann funktioniert. Wir wünschen es Ihnen, dass da möglichst viele Menschen in Ihrer Umgebung an schönen und angenehmen Wohnraum kommen. Frau Hansen, ich muss ein bisschen Gas geben. Danke, dass Sie berichtet haben. Wir wollen noch nach Osnabrück. Kurt Dombeck hört dort den Deutschlandfunk. Wie schaut es bei Ihnen aus? Wie wohnen Sie, Herr Dombeck?
Ja, ich wohne mit Familie ganz normal zur Miete, aber mein Ziel ist eigentlich auch gemeinschaftliches Wohnen. Und was wir hier erreicht haben, ich höre, die Problematik ist ja überall ähnlich. Wir haben mit einem Osnabrücker Bündnis für bezahlbaren Wohnraum die Gründung einer neuen Wohnungsgesellschaft sozusagen durchdrücken können. Auch hier hat die Stadt vor nicht allzu langer Zeit eigene Wohnungen verkauft. Das fällt ihr jetzt ganz böse auf die Füße, weil die Mieten hier auch drastisch steigen und Leute mit kleinem Einkommen sich hier kaum noch eine Wohnung leisten können, zumindest nicht da, wo sie vielleicht wohnen möchten. Also da gibt es auch so eine Gentrifizierungstendenz. Und wir haben es jetzt erreicht über Bürgerbegehren und Bürgerentscheid, dass hier wieder eine neue kommunale Wohnungsgesellschaft gegründet werden muss.
Das heißt, das war also gesellschaftlicher Druck sozusagen, den Sie damit initiiert haben. Frau Schmidt, findet sowas nach Ihrer Beobachtung häufiger statt, dass sich Menschen, die eine ähnliche Problemlage haben, zusammenschließen und sagen, wir müssen hier auch irgendwie gesellschaftlich was tun, ganz konkret in Bezug auf unsere Wohnsituation?
Ja, also ich denke, das ist ja, Wohnen ist ja im Augenblick wirklich ein sehr brisantes Thema und ich denke, die Leute gehen unterschiedlich damit um. Also die einen suchen sich eben Gleichgesinnte und versuchen Wohnprojekte dann auf den Weg zu bringen als Lösung für eine einzelne Gruppe. Und es gibt aber auch Leute, die werden quasi wohnungspolitisch aktiv. Also da gibt es dann eben diese Bündnisse oder Bürgerbegehren und dieser Trend, also wieder neue Wohnungsgesellschaften, kommunale Wohnungsgesellschaften zu fordern, der ist halt eine ganz späte Reaktion auf diese Privatisierungswelle von vor 15 Jahren.
Wir haben in dieser letzten halben Stunde gehört, es gibt die ganz privaten Initiativen, also da entdeckt jemand ein altes Gemäuer und sagt, das will ich ausbauen, ziehe dafür auch aufs Land, wie wir das zum Beispiel aus der Eifel gehört haben, und jetzt dieses, wo man sagt, wir schließen uns zusammen und versuchen Druck auszuüben. Wir haben noch eine halbe Stunde, gleich geht die Sendung weiter. Sie können uns noch anrufen. Problemlösung Wohnen 00800 4464 4464.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Zahlreiche Hörerinnen und Hörer rufen uns an und schreiben, berichten über das Problem der Ballungsräume. Der Zuzug in die urbanen Ballungsräume hält offenbar an. Entsprechend problematischer wird dort das Wohnraumangebot. Nicht wenige weisen darauf hin, dass zu wenig gebaut wird. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Hatten wir kürzlich in unserer Sendung Länderzeit auch mal ausführlich diskutiert. Die Preise steigen. Einige bemerken, dass Rentner und Rentnerinnen oftmals das Nachsehen haben in Bezug auf ihre eigene finanzielle Situation. Und das wiederum bewirkt dann eine Art sozialen Sprengstoff, wenn die einen sich keinen gescheiten Wohnraum mehr leisten können. Wir stellen heute die Frage, welchen Weg gehen Sie für sich, meine Damen und Herren, um Ihr persönliches Wohnproblem, was hoffentlich dann auch keines mehr ist, zu lösen. Am Apparat jetzt Jan Brandt. Hallo Herr Brandt, guten Tag.
Guten Tag.
Herr Brandt ist Buchautor und Schriftsteller und wir haben sogar beste Tonqualität, denn er sitzt in unserem Studio in Berlin. Jan Brandt hat vieles geschrieben. Ein Buch aus seiner Feder halte ich gerade in der Hand und ich weiß nicht, auf welche Seite ich es drehen soll, denn es hat zwei Seiten. Auf der einen Seite steht auf dem Cover eine Wohnung in der Stadt und wenn ich das Buch, ohne es aufzuschlagen, umdrehe, steht ein Haus auf dem Land. Herr Brandt, sind Sie eine gespaltene Persönlichkeit? Was ist denn nun Ihr Wohnraum? Das Haus auf dem Land oder eine Wohnung in der Stadt? Erzählen Sie.
Naja, ich glaube schon, dass ich zwischen diesen beiden Welten lebe. Ich bin in Ostfriesland aufgewachsen, habe da die ersten 20 Jahre meines Lebens verbracht und jetzt wohne ich seit 20 Jahren in Berlin. Also diese beiden Pole, Stadt und Land, das ist schon mein Leben.
Darüber haben Sie geschrieben, Sie sagten in Leer in Ostfriesland aufgewachsen. Es hat Sie dorthin aber auch wieder in einer Phase des Lebens zurückgezogen.
Ja, und zwar wurde mir vor 3 Jahren eine Eigenbedarfskündigung ins Haus geschickt und daraufhin begab ich mich in Berlin auf Wohnungssuche und das hat 11 Monate gedauert. Also da habe ich gemerkt, was das doch für eine fundamentale Erschütterung ist, wenn man seine Wohnung verliert eigentlich und nichts Bezahlbares mehr findet. Insbesondere als Freiberufler ist das dann nochmal schwierig.
Sie haben 11 Monate gesucht?
Ja, also ich war 11 Monate in so einem Limbo aus Zwischenmiete und WGs und vorübergehendem Wohnraum gefangen, ja.
Wie ist es denn weitergegangen? Das wäre doch der Absprung dann gewesen, aufs Land zu ziehen und zu sagen, mal gucken, ob in Leer mich jemand in eine leerstehende Wohnung nimmt.
Ja, das habe ich tatsächlich gedacht. Also ich habe dann irgendwann im Internet geguckt, weil ich in Berlin einfach nichts mehr fand. Also es war entweder zu teuer oder zu weit außerhalb. Und dann habe ich eben geschaut, wie sieht es denn in Ostfriesland aus? Da war doch eigentlich die Welt immer noch in Ordnung. Und da konnte man doch noch Häuser kaufen oder auch vielleicht eine Wohnung mieten. Das geht sicher sicher auch noch, aber dann sah ich dort das Haus meines Urgroßvaters, das nicht mehr im Familienbesitz war, ein alter Gulfhof, 150 Jahre alt, und der stand zum Verkauf und kostete aber 150.000, das hatte ich nicht, aber ich dachte, naja, das wird sicher ein Liebhaber zu schätzen wissen, so ein altes Haus, dann kaufte es aber ein Bauunternehmer, ein Investor, hörte ich, und der wollte es abreißen und einen Neubau errichten. Und da dachte ich, das kann ich nicht zulassen. Das darf doch nicht passieren.
Und dann sind Sie dorthin gereist und haben gesagt, so, was mache ich?
Dann habe ich versucht, Mitstreiter zu finden. Ich habe versucht, Leute davon zu überzeugen, dass sie ihre eigene Identität aufgeben, dass der Charme dieses Dorfes, dieser ganzen Region verloren geht, wenn diese typischen alten Bauernhäuser abgerissen werden und gegen gesichtslose Neubauten ersetzt werden. Aber
haben Sie Erfolg gehabt?
Ja, ich konnte leider niemanden dort jedenfalls davon überzeugen. Es war sehr schwierig, weil alle eher pragmatisch argumentiert haben. Das würde sich nicht lohnen. Man müsste in so ein altes Haus sicher nochmal das Doppelte reinstecken. Da kommt man ein Fass ohne Boden. Das war immer so die Metapher,
also
die
sie verwendet haben. Also es hat nicht funktioniert, dass Sie das irgendwie auf eine Basis gestellt hätten?
Nein, leider nicht. Auch nicht durch ein. Also ich hätte jetzt vielleicht einen Kredit gekriegt, aber ich hätte es dann nicht mehr renovieren können. Das hätte dann auch keinen Sinn gemacht.
Was ist denn passiert jetzt? Wie sieht es heute aus auf Urgroßvaters Anwesen?
Da steht jetzt ein großes Mehrfamilienhaus, ein Mietshaus mit 8 Wohnungen, die auch fast so teuer sind wie in Berlin, 8-9 Euro pro Quadratmeter. Und das Interessante an diesem Gebäude ist, es sieht ein bisschen aus wie ein Bunker mit so Schießscharten und es wendet dem Dorf den Rücken zu. Also das, was vorher mal so ein offenes Haus war, begehbar für alle, ist jetzt ein privater Raum, wo niemand mehr reingelassen wird.
Dann sind Sie zurück nach Berlin und haben dann dort was gefunden?
Ja, aber nur durch Glück. Also das war dann wirklich die einzige. Ich habe mir etwa 30, 40 Wohnungen angeschaut, hunderte E-Mails geschrieben, Anrufe. Und das war die einzige, die ich hätte haben können. Und die auch nur, weil der Vermieter sich überzeugen lassen hat, dass ich solvent genug bin, dass ich mir das dauerhaft leisten kann.
Jan Brandt, Sie bleiben schön bis zum Ende der Sendung bei uns. Das Buch Eine Wohnung in der Stadt, ein Haus auf dem Land. Ich muss es immer drehen, damit ich beides lese, von einem, der auszog, um in seiner neuen Heimat anzukommen, im Dumont Verlag übrigens erschienen. Sie erzählen uns noch das eine oder andere darüber. Zuerst gehen wir nach München. Edmund Emich wohnt dort. Herr Emich, in besten finanziellen Verhältnissen?
Im besten, ich sag mal, ausreichenden Verhältnissen. Ich kann mich finanziell jetzt nicht beklagen, aber für München eigentlich einen Grund von München wegzuziehen, um, sagen wir gerade im Alter oder im Ruhestand, ein besseres Leben zu führen.
Sie sind Rentner, Herr Emich?
Ich bin jetzt seit Anfang des Jahres in der Rente, ja.
Mhm. Aber und können Sie sich noch eine Wohnung in München leisten?
Also nicht alleine, ich lebe mit meinem Partner da zusammen.
Und ist die Wohnsituation so für Sie angenehm oder haben Sie vor, etwas zu ändern?
Also ich habe das in dem Sinne geändert, dass ich jetzt das Haus von meinen Eltern, das liegt zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken in Grenze zum Saarland in der Pfalz noch übernommen habe. Meine Eltern sind vor 3 Jahren gestorben, mein Vater, und das Haus stand die ganze Zeit leer und ich bin jetzt gerade dabei, das Haus entsprechend altersgerecht herzurichten.
Und wir hören, dass hinter Ihnen die Vögelchen zwitschern. Das heißt, Sie sind in einer angenehmen Umgebung. Fehlt Ihnen die Stadt in gewisser Weise?
Überhaupt nicht. Also ich pendel im Moment immer so wochenweise, 3 Wochen hier, 3 Wochen München, und muss sagen, ich habe hier auch eigentlich auch alles, was ich in München im Endeffekt auch habe, teilweise in kürzeren Wegen. Mhm. Also der Ort hat 6.000 Einwohner und es sind alle Ärzte vorhanden, es gibt einen kleinen Baumarkt, also ist eigentlich alles da und sehr, sehr viel Natur.
Mhm. Dann sind Sie ja in einer beneidenswerten Situation, denn Sie haben geerbt, Herr Emich. Wenn das nicht der Fall wäre, wie würde denn Ihr Wohnen aussehen?
Also das wären dann zu zweit eine 2-Zimmer-Wohnung in München, und das war mir halt auch mit ein Grund, ich bin auch einer Genossenschaft beigetreten oder 2 Genossenschaften in München und war trotzdem da mühselig, da in, wenn dann eine Wohnungsvergabe war, eine Wohnung zu bekommen. Mhm. Also da ist doch immer so der Bevorzugung auf Familie oder teilweise dann doch immer alleinstehende Frauen. Also es gibt halt da auch sehr viele so Frauenprojekte, was sicherlich sinnvoll ist, aber irgendwie hatte ich hatte wir immer das Gefühl, da den Kürzeren zu ziehen.
Ja, darüber berichten auch viele Hörerinnen und Hörer, dass es teilweise ein sehr unwürdiges Schaulaufen ist bei der Bewerbung um Wohnungen und wie man dort examiniert wird und durchleuchtet wird und dann der Vermieter oder Investor dann entscheidet, wer da nun rein darf oder nicht. Herr Emich, danke. Weiterhin viel Freude in Ihrem Elternhaus, das Sie bezogen haben in der Pfalz, von dem Sie uns erzählt und berichtet haben. Wir gehen zusammen nach Großen Aspe. Herr Hoffmann ist dort ansässig. Berichten Sie uns, in welcher Form und Art und Weise leben Sie, Herr Hoffmann?
Ja, ich lebe in einem riesengroßen, selbstgebauten Fachwerkhaus. Das habe ich aber vor 35 Jahren gebaut, um eigentlich mit Familie oder noch anderen auf dem Lande Selbstversorgung zu betreiben oder, oder sogar eine kleine Landwirtschaft. Das riesige Haus hat also aber nur, ich bewohne das nur in einem Teil von einem Raum mit 28 Quadratmetern. Mhm. Also im Grunde ein Tiny House in einem Riesengebäude.
Und wer wohnt da sonst unter diesem Dach?
Naja, inzwischen nur noch ich. Also die Familie ist ausgewandert. Mhm. Das hat dann erst nicht stattgefunden, diese Selbstversorgung ist also dann ja im Ansatz reduziert auf diese Ein-Personen-Haushalt.
Ja, aber die ganzen Nebenkosten für eine einzelne Person, also Wasser und Strom und so weiter, fressen die dann nicht den finanziellen Vorteil auf?
Nein, das kostet mich nichts. Ich habe das alles selber gebaut. Also ich habe Wasser aus der Pumpe und der Brunnen, der hat natürlich ein bisschen Geld gekostet. Und Strom mache ich mir aus Solar- und Photovoltaik. Das heißt, die Investition ist ja auch gering gegenüber dem Nutzen über die ganze Zeit.
Ja, das heißt also, Sie können über einen Großteil Ihres Einkommens, Ihrer Pension oder Ihrer Rente verfügen und haben in die Zukunft betrachtet kein finanzielles Problem.
Das kann man so sagen. Ich bin allerdings, weil ich sehr früh aus der Rentenkasse also ausgeschieden bin, habe ich also praktisch nur eine Mini-Rente. Heute würde man mit 600 Euro in der Stadt wohl nicht zurechtkommen. Aber ich brauche davon eben, ja, das wird eben verbraucht inzwischen, wo ich mir nicht mehr selber helfen kann. Sonst habe ich ja alles ohne Geld erarbeitet.
Gisela Schmidt möchte es kommentieren. Bitte, Frau Schmidt.
Also ich finde, was die letzten Beispiele so gezeigt haben, ist, dass das Wohnen auf dem Land ja durchaus für bestimmte Leute auch eine Attraktivität hat. Also weil wir jetzt immer so viel diskutieren und das Wohnen in der Stadt. Und also wenn man viel Fläche hat, wenn man sich selbst verwirklichen will, wenn man die Fähigkeit hat, so Dinge in Selbsthilfe zu machen, dann zeigt sich ja, dass auch das ländliche Wohnen für viele attraktiv sein kann, nicht für alle. Und es gibt eben Menschen, die suchen das und die anderen, die gehen eben, weiß ich, wieder zurück in die Stadt, gerade im Alter, weil sie denken, dass da die Infrastruktur besser ist.
Also das ist halt kontrolliert. Ja, der Wohnortwunsch ist, und das entnehmen wir auch den vielen Mails, die Sie, meine Damen und Herren, schreiben, ist sehr gesteuert auch von der Emotion, vom persönlichen Empfinden. Wo möchte ich im Grunde leben? Und die gesellschaftliche Ambition kann natürlich nur die sein, dass wir versuchen, das alles zu erfüllen. Also wer gerne auf dem Lande lebt, dort glücklicher ist, findet dort seinen Platz. Aber die mitten in der Stadt ihren Platz haben, wollen natürlich gerne dort auch leben. Andrea Schwarz hat uns geschrieben, eine Lösung ist die Erbpacht. Bauen auf Erbpacht ist signifikant billiger. Wir haben hier, mal gucken, wo ist hier, schreibt sie das irgendwo? Sehe ich jetzt gerade nicht. Wir haben hier Stiftungen, die seit dem Mittelalter mit Hilfe von Erbpacht sozial aktiv sind, die ermöglichen günstiges Bauen. Der Baugrund kann nicht zweckentfremdet werden. Das ist der Tipp von Andrea Schwarz. Aha, in Freiburg. Von dort schreibt sie uns. Ich bedanke mich beim 83-jährigen Hörer mit Solarpumpe und Voltaik auf dem Dach in Großem Aspe. Und in Köln hören wir jetzt Konrad Müller. Welche Wohnform haben Sie, Herr Müller?
Ja, ich selber wohne in einem Projekt, das haben wir 85 gegründet, hier in der Hüllschatterstraße. Wir haben eine alte Ruine gekauft, aber das sind alles so Nischenprodukte. Deswegen habe ich auch nicht angerufen. Ich wollte die Kommune nicht aus der aus dem Auge lassen, wenn Sie sagen, welche Lösung haben Sie. Denn das sind Nischengeschichten. Wir dürfen die Kommunen nicht aus den Augen verlieren und auch die Vergesellschaftung von Grund und Boden. Das ist nämlich die Frage. Die Bodenfrage ist, solange das Markt den Gesetzen unterliegt, wird die Lösung nicht in so Nischen sein. Die sind toll, ich finde auch gut die Sendung, die sie darüber machen, aber sie sollten immer im Auge behalten, dass es Nischen sind.
Also das heißt, Ihr Statement ist, Herr Müller, individuelle Lösungen sind nicht von Dauer. Wir fragen mal Frau Schmidt, Sie bleiben
doch, von
am
Dauer Apparat. Schon. Doch, von Dauer schon. Ich wohne schon 30 Jahre hier mit denselben Leuten, das ist schon ganz toll.
Aber gesellschaftlich nur betrachtet nicht von Dauer. Also wir müssen andere Stellschrauben ziehen.
Ja, für eine Nische, für bestimmte Leute, die Ahnung haben, die eine Hilfe kriegen von der Stadt oder so, oder eben gescheite Leute haben, wie Gisela Schmidt eben auch eine ist, aus der Wohnbundbewegung und so weiter. Aber es eben, für einen Rentner wird es sich nicht lohnen, so eine Gruppe teilzunehmen, weil die dauert ja meistens 10 Jahre, bis sie dann zum Erfolg kommt. Zum
Geben Beispiel. Wir Gisela Schmidt das Wort, Diplom-Ingenieurin, die hier bei mir zu Gast im Studio ist, bitte.
Ja, also Conny Müller hat mit Sicherheit recht.
Ah, man kennt sich.
Man kennt sich. Dass die... dass es Nischenprodukte sind, die, über die wir reden, aber die Nischen werden mehr. Und das ist, denke ich, für viele auch eine gute Lösung. Auf der anderen Seite hat er recht, dass das Wohnungsproblem größer ist, als dass man es in diesen Nischenprojekten lösen könnte. Und dieses Stichwort Erbpacht ist mit Sicherheit ein gutes Instrument, um eben diese galoppierenden Grundstückspreise aus der Baufinanzierung rauszubekommen und die Verfügungsrechte der Städte über Grund und Boden langfristig zu sichern. Also Städte wie Amsterdam machen das schon seit Jahrzehnten. Und wenn man sich das heute anguckt, dass 30% der Gesamtkosten dann für den Neubau oft die Grundstückskosten sind, ist es, denke ich, schon ein gutes Instrument.
Herr Müller, vielen Dank. Wir haben nur noch 10 Minuten, möchten noch andere Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen lassen. Danke für den Impuls, den Sie gegeben haben. Hier schreibt jemand, man kann auch auf Booten wohnen. Das machen die in London recht gerne, aber dafür braucht man dann wieder Liegeplätze. Auch nicht ganz unproblematisch, Frau Schmidt.
Ja, da sind wir wieder bei dem Bauwagen und den Tiny Houses. Also da ist jetzt hier das Wasser, was das Grundstück ersetzt, und da ist dann aber auch die Frage, also Liegeplätze kosten auch Geld, und Städte wie London haben zum Beispiel auch das reglementiert, wie lange man an einer Stelle liegen darf.
Jan Brandt, der bei uns in der Leitung hoffentlich nicht verschmort, weiterhin bei uns, ich erinnere nochmal, Buchautor, Schriftsteller, ein Haus auf dem Lande, eine Wohnung in der Stadt. Was zahlen Sie denn jetzt gerade Ihres Einkommens für diese Miete? Sie sind ja jetzt in Berlin wieder in der Wohnung, wie Sie erzählten.
Ja, inzwischen sind es fast 50%, also 40-50%. Ich bin ja Freiberufler, es schwankt natürlich immer, mal ist es besser, mal schlechter, und deswegen ist die Belastung mal größer und mal kleiner.
Was haben Sie denn vor mit Ihrem persönlichen Wohnen? Sagen Sie jetzt, ist das nun mal so und da bleibe ich jetzt auch mal auf unabsehbare Zeit, oder haben Sie eine Idee, es zu ändern?
Nein, also so geht das natürlich langfristig nicht weiter, weil dann rutsche ich ja auch direkt in die Altersarmut rein, weil ich eigentlich nichts zurücklegen kann. Ich werde da eine Lösung für mich selber finden müssen, entweder eben den Wohnraum nochmal verkleinern oder tatsächlich auch aufs Land zurückziehen. Das ist so ein Idyll, aber gleichzeitig weiß ich auch, oder es ist eben so eine Idealvorstellung, das Land, aber gleichzeitig kenne ich es eben auch und weiß, dass es so idyllisch nicht ist, wie es immer vielleicht gedacht wird.
Ja, das stellen sich viele so vor, gerade als Schriftsteller. Sie haben in der Sonne draußen Ihren Tisch unterm Pflaumenbaum und Sie schreiben da Ihre Bücher. Was brauchen Sie, die Stadt?
Ja, ich brauche die Stadt natürlich, weil hier die gesellschaftlichen Impulse gesetzt werden, weil hier die Demonstrationen stattfinden, die Bildung, die Universitäten sind, also das ganze intellektuelle, kulturelle, die ganze kulturelle Vielfalt, das ganze Leben. Und das wäre auf dem Land natürlich viel eingeschränkter.
Also für Ihre Situation und Ihre Interessen ist die Stadt der Ort zu leben. Haben Sie Erfahrungen, wie ist denn das eigentlich mit dem Problem Airbnb in Berlin? Also es ist der Wohnraum, den die Besitzer sozusagen lieber an Touristen vermieten, kurzzeitig, als sie der eigenen Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.
Ja, das ist hier ein Riesenproblem. Also bis dieses Zweckentfremdungsverbot, was vor kurzem erlassen wurde, bis es das gab, war ich in Häusern oder kannte Häuser, wo die Hälfte der Wohnungen irgendwie an Airbnb, an Zeitgäste vermietet wurden. Und die sind natürlich dem Markt entzogen. Und auch das Angebot an Airbnb-Wohnungen, beispielsweise in Kreuzberg, ist fast doppelt so hoch oder noch höher als das der wirklich frei verfügbaren Mietwohnungen.
Frau Schick, in Oberhessen, wo auch immer dort genau, ich darf das sagen, in der Lebenszeit 84 Jahre, 5 Kinder. Und Ihnen ist in Ihrem Leben schon häufig gekündigt worden. Wie haben Sie da reagiert?
Ja, erstmal bekam mein Mann eine Depression. Die vorletzte Kündigung war, als das vierte Kind unterwegs war. Und und dann musste ich halt mein Mann in der Klinik und ich stand da ohne Wohnung. Und aber ein Nachbar sagt, es wird ein Haus gebaut und da haben wir dann ein nagelneues Haus gekriegt. Das war allerdings ein Fertighaus, was wir im Nachhinein gemerkt haben, dass es vor dem alten Hütte verseucht war.
Ach du je.
Ja, genau. Mein Mann bekam dann auch Krebs. Und ja, also wir konnten durch eine Vermittlung ein kleines Nachkriegshaus, es nannte sich damals Siedlungshaus, ein spitzgiebeliges kleines Haus kaufen, was aber ganz primitiv war, keine zentrale Heizung und ein undichtes Dach. Aber es war einfach ein Zufluchtsort für uns und unsere Kinder. Da war dann inzwischen das 5. Kind geboren und die Kinder sind aufgelebt. Denen war das egal, ob sie in Stockbetten schlafen müssen. Aber sie sagten, es ist jetzt unseres und jetzt darf ich auch mal einen Nagel in die Wand klopfen.
Sind Sie dort geblieben, Frau Schick? Oder?
Wir haben nach und nach, wir haben sehr gespart, wir haben nur einen Verdienst. Aber ich bin eine sehr sparsame Hausfrau, Nachkriegskind oder Kriegskind. Und da haben wir dann so lange gespart, bis wir Heizung, neues Dach und neue Fenster machen konnten im Laufe der Jahre. Und ich bin jetzt im Alter alleine in dem Haus. Hab aber ein offenes Haus, ich habe Besuch und Enkel und Urenkel, die kommen. Und das war für mich eine, was noch in diesem Gespräch gefehlt hat, dass eine kinderreiche Familie noch größere Schwierigkeiten hat als eine Einzelperson.
Das ist in der Tat so. Frau Schmidt hat das vorhin auch gerade schon mal angerissen. Vielleicht wollen Sie es noch mal unterstreichen, Frau Schmidt, dass die eigentliche Familie auch aus der Generation von Frau Schick, die uns hier aus Oberhessen anruft, das sind ja weniger geworden. Gleichwohl gibt es sie natürlich noch, die kinderreichen Familien. Die sind besonders negativ betroffen, Frau Schmidt.
Ja klar, weil die auf großen Wohnraum angewiesen sind und da sind die absoluten Wohnkosten dann natürlich noch höher und das Angebot an richtig großen Wohnungen ist in der Stadt auch reduziert in dem Segment, in dem es bezahlbar ist.
Frau Schick, danke. Auch, dass Ihr Haus sozusagen offen steht, was mehr Wohnraum bietet, als Sie alleine bräuchten. Aber Sie versuchen es eben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, so zu nutzen, indem Sie eben auch eine offene Tür sozusagen haben und Kinder oder womöglich auch Enkel dann immer bei Ihnen zu Gast sein können. Genießen Sie es. Und wir gehen noch nach Lübeck, Gerd Christoffersen, jetzt am Apparat. Wir sind gespannt, was Sie beitragen möchten, Herr Christoffersen.
Ja, guten Tag ins Studio. Ich denke, die Stadt Wien macht uns vor, dass man mit öffentlich geförderten Wohnbau eben und genossenschaftlichem Wohnen sehr gut günstige Wohnungen auch anbieten kann. Und das war eine Großstadt. Das ist schon erstaunlich und ich denke, unsere Städte könnten gut davon lernen. Ich war 10 Jahre in einem Bauausschuss in einer kleinen Stadt mit 90.000 Einwohnern in Flensburg und habe dort eben doch die Dinge dann ein bisschen kennengelernt und denke, es muss kommunales Bauen wieder möglich werden. Die Kommune muss in die Lage gesetzt werden, auch finanziell bauen zu können, um dann doch ein Gegengewicht auf dem Wohnungsmarkt bieten zu können. Das ist ganz notwendig und es ist auch finanziell möglich. Mir schwebt zum Beispiel ein Modell vor, dass man Mietshäuser baut, in dem zum Beispiel ein Teil als Eigentumswohnung verkauft wird und ein Teil als geförderter, entweder Sozialwohnungsbau oder auch für kleine Mieten möglich ist, um damit eben diese anderen Wohnungen, diese Sozialwohnungen zu subventionieren. Diese Möglichkeiten gibt es. Es gibt auch Bauland, Ich denke, es fehlt häufig der Wille, da als Gegengewicht auf dem Immobilienmarkt aufzutreten.
Aber wenn dieser Wille nicht da ist, und das haben wir in dieser Sendung ja gelernt, ja, dann ist die Eigeninitiative, und wir haben ja einige Beispiele gehört, das letzte Mittel. Frau Schmidt, Herr Christoffersen, vielen Dank nach Lübeck, dass Sie da nochmal auch dieses gesellschaftlich Wünschenswerte entworfen haben. Um zum Schluss nochmal bei dem Tenor unserer Sendung zu bleiben, es gibt offenbar nicht das Problem und es gibt auch nicht die Lösung. Aber wie ordnen Sie das ein, was unsere Hörerinnen und Hörer an eigener Initiative aufbringen, Frau Schmidt?
Ja, also ich denke, was wir gesehen haben, ist, dass die Wohnvorstellungen sehr, sehr vielfältig sind und dass viele Leute in der Lage sind, ihre Wohnsituation selbst in die Hand zu nehmen, dass die da auch kreativ sind, dass die auch ihre Wohnvorstellungen realisieren können, alleine oder in der Gruppe.
Aber man braucht schon Mut dazu.
Genau, und man braucht Ressourcen, man braucht Zeit, man braucht Organisationsfähigkeit, alles sind, also und das bringt ja auch nicht jeder auf und das ist, glaube ich, ganz wichtig, was jetzt auch in den letzten Beiträgen gekommen ist, dass die Städte und Kommunen sich dieses Thema Wohnen annehmen müssen und dass es auch genug Handlungsmöglichkeiten gibt, man muss sie nur nutzen.
Jan Brandt, bleiben Sie am Thema weiter dran? Wird Ihre nächste Buchveröffentlichung auch irgendwas mit dem Wohnungsmarkt zu tun haben?
Naja, so würde ich das nicht sagen, aber Räume und Heimat und der Ort, wo man leben will und leben kann, also die Vorstellung, dass man da sein, also dass dieser Raum, den man braucht, das ist schon irgendwie bestimmt für mein Schreiben.
Danke, dass Sie teilgenommen haben an der Sendung. Nochmal gesagt, im Dumont Verlag, ein Haus auf dem Land, eine Wohnung in der Stadt. Alles Gute für Ihr Wohnen, Herr Brandt. Vielen Dank, Gisela Schmidt von der RWTH in Aachen, dass Sie bei uns waren und eingeordnet und sortiert haben. Ihnen, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für alles, was Sie uns geschrieben haben. Wir werten das nochmal aus. Sie können die ganze Sendung online nachhören, wenn Sie möchten. Nächste Woche hier an dieser Stelle nochmal die Frage an Sie, welche Lösung haben Sie? Und dann geht es um das Problem Verkehr. Andreas Stopp verabschiedet sich für heute.